ARD. In der Zentrale von Huawei in Shenzhen, China, da ist ein kleiner See. Keine 100 Meter entfernt vom Büro des Gründers dieser Firma. Er kann vom Gebäude direkt auf diesen See schauen. Auf dem See schwimmen schwarze Schwäne mit roten Schnäbeln.
Die sind normalerweise ziemlich neugierig.
Ja komm.
Ich finde die ja süß. Aber nein, süß sein, das ist nicht ihre Aufgabe. Diese Schwäne sind eine Warnung. Ich bin an diesem See mit Carsten Senz, dem deutschen Pressesprecher von Huawei. Ohne ihn würde ich gar nicht hier reinkommen, in diese Zentrale, das Herz seiner Firma. Er hat mich hierher geführt, zu diesen Schwänen, weil sie wichtig sind. Wichtig für diese Firma, die von sich sagt, dass sie mit ihren Produkten ein Drittel der Menschheit erreicht.
Haben die Namen?
Nee. Oder? Aber ich frage. Haben wir Namen?
Nee,
keine Namen.
Die Schwäne sind das Symboltier von Huawei.
Tja, wir wissen ja, dass die schwarzen Schwäne sind Symbol für negative, plötzlich auftretende Ereignisse. Und die gab es ja in der Geschichte von Huawei sehr oft.
Plötzlich auftretende negative Ereignisse. Vor denen will der Firmengründer seine Leute warnen, mit diesen Schwänen. Er hat sie extra importieren lassen aus Australien, denn in China gibt es solche Schwäne gar nicht. Der Firmengründer will sagen, seid wachsam, immer.
Und wir erinnern uns immer wieder daran, dass wir gefasst sein müssen, dass morgen irgendwas passiert und wir ganz schnell reagieren müssen.
Um diese Schwarzer-Schwan-Momente, um die soll es in dieser Folge gehen. Denn die sind extrem wichtig, um zu verstehen, wie dieses Unternehmen wie Huawei tickt und was das für uns bedeutet. Ich bin Astrid Freieisen und ich bin eure Host in dieser Staffel von 11KM Stories, China Games, das Imperium Huawei. Das hier ist Folge 2, der Mann hinter Huawei. Nach dem Schwänefüttern verlassen wir den Campus von Huawei. Wir fahren zum Tor raus. Da kommt uns ein Auto entgegen, ein dunkler Wagen. Unser Fahrer sagt, guck mal, da fährt gerade der Chef rein. Der Chef, der Mann, der diesen Milliardenkonzern gegründet hat und bis heute prägt. Wir wollen umdrehen, sagen zu Carsten Senz, vielleicht spricht er ja mit uns. Aber Carsten Senz sagt, nein, keine Chance, den Boss passt man nicht einfach so ab. Der Boss heißt Ren Zhengfei. Ren ist sein Nachname, Zhengfei ist sein Vorname. In China ist es wie in Bayern, da bin ich ja auch die Freieisen-Astrid. Der Nachname kommt zuerst. Chinesische Top-Unternehmer geben eigentlich keine Interviews. Diese chinesischen Patriarchen, die sind nicht so wie die amerikanischen CEOs, die ständig zu allem irgendwas sagen. Chinesische Chefs sind eher stille Arbeiter. Auch Ren Zhengfei war so, bis ein besonders fetter schwarzer Schwan in sein Leben gekommen ist. Und zu dem kommen wir später noch. Jedenfalls, der hat dafür gesorgt, dass Ren Zhengfei doch redet. Und das können wir nutzen, um ihn besser kennenzulernen.
Meine prägendste Erinnerung aus der Kindheit ist, nicht genug zu essen zu haben. In den drei schwersten Jahren der Naturkatastrophen habe ich vor allem davon geträumt, ein Dampfbrötchen zu essen.
Das ist Ren Zhengfei im Interview für eine ARD-Doku vor 6 Jahren. Heute ist Ren Zhengfei schwer reich, aber er kommt von ganz unten. Geboren ist Ren Zhengfei 1944. Er wächst mit 6 Geschwistern in einer armen Bergregion in Südchina auf. Vater und Mutter, beide Lehrer.
Es ging nicht um ein gutes Studium oder Zukunftschancen. Damals ging es vor allem darum, eine Mahlzeit am Tag zu bekommen, sich satt essen zu können.
In der Kindheit von Ren Zhengfei tobt erst der Zweite Weltkrieg und dann Bürgerkrieg. Es siegen die Kommunisten über die Nationalisten. Die Kommunisten wollen einen neuen Menschen erschaffen. der ohne Privateigentum lebt, ohne gesellschaftliche Schichten. Die Kommunisten starten Massenkampagnen, um die Gesellschaft genauso umzukrempeln. Mit Millionen von Todesopfern. Die bekannteste Kampagne ist die Kulturrevolution, die 1966 beginnt und 10 Jahre dauert. Staatsgründer Mao Zedong ruft sie aus. Und Mao befiehlt: Bildung, Tradition und Kultur, alles verzichtbar. Das Einzige, was zählt, ist Revolution, um den Kommunismus zu schützen, der angeblich durch alte Werte wie eben Kultur bedroht ist. Das alles soll verschwinden. Nebenbei schaltet Mao Kritiker innerhalb der Partei aus. Er spannt die Jugend für diese Kampagne ein und die Konsequenzen sind katastrophal. Kinder greifen ihre Lehrer an, verprügeln sie, es geht bis zum Mord. Schulen und Unis schließen, Tempel werden zerstört. Millionen Jugendliche aus den Städten ziehen zur Arbeit zu Bauern in weit entfernte Dörfer. Und jeder kann damals als angeblicher Feind von Mao öffentlich fertig gemacht werden. Das erlebt auch Ren Zhengfei. Weil seine Eltern sind Lehrer, die Feindbilder in der Kulturrevolution. Und er als Jugendlicher will dazugehören.
Während der Kulturrevolution dachte ich, ich würde mit allen auf die Straße gehen, um zu demonstrieren.
Das heißt, Ren will für Maos neuen Menschen demonstrieren, der keine klassische Bildung braucht. Und das, während Maos Leute gleichzeitig gegen seine Familie, die Lehrer, vorgehen.
Da meine Familie damals fertig gemacht worden war, weil mein Vater ein kapitalistischer Wegbereiter war, wurde er in einem Kuhstall eingesperrt.
Der Vater von Ren Zhengfei wird dann in ein Arbeitslager verschleppt. Diese Gewalt, die jederzeit über dich hereinbrechen kann, das prägt Ren Zhengfei. Wie alle Chinesen. Es ist der erste schwarze Schwan in seinem Leben. Er, als Lehrersohn, wird zum Außenseiter gestempelt. Dieser Riss, der durch die Familien geht, der ist typisch für China. In vielen Familien gab es Täter und Opfer. Das haben mir immer wieder Kollegen oder chinesische Freunde erzählt. Es ist ein verdrängtes Trauma in dieser Gesellschaft. Mao ist offiziell nämlich immer noch die Integrationsfigur von China. Ich will noch mehr wissen über diese Zeit, wie es war, damals in China aufzuwachsen. Aber Ren Zhengfei hat nicht viel mehr erzählt. Ich muss also jemand anderen finden, der mir über chinesische Familien und die Zeit damals erzählen kann. Und der auch erlebt hat, wie Huawei groß geworden ist. Ich kenne da so jemanden. Der Mann heißt Cui Mu. Er ist Chinese, ist 40. Und seine Familiengeschichte hat interessante Parallelen zu dem, was Ren Zhengfei erlebt hat. Cui Mu lebt schon lange nicht mehr in China, sondern in Bonn. Und nach meiner Rückkehr aus Shenzhen fahre ich zu ihm. Ich kenne Cui Mu schon seit 2007, als ich ARD-Korrespondentin in Shanghai war. Mein chinesischer Kollege war im Urlaub und ich suchte eine Aushilfe. Cui Mu schrieb eine Bewerbung auf Deutsch. Das studierte er und so bekam er den Job.
Ja, stieg in Fahrtrichtung rechts, bitte.
Später ist er selber Journalist geworden. Nicht in China, wo Journalisten Sprachrohre der Regierung sind, sondern in Deutschland, bei der Deutschen Welle in Bonn. Denn die hat eine China-Redaktion. Dort treffe ich ihn.
Oh, riesen China-Karte an der Wand.
Ja. Oh, das ist so eine Karte von 1971.
Oh Gott, wie kommt die denn hierher?
Das ist keine Ahnung.
Wahnsinn, das ist eine Karte, da warst du noch gar nicht geboren.
Nee, ja. 15 Jahre vor meinem.
Ja, Wahnsinn.
Die Familie von Cui Mu stammt aus Shanghai. Und auch seine Familie ist eine von Intellektuellen, wie die Eltern von Ren Zhengfei. Im Kommunismus zählen nach der reinen Lehre aber Arbeiter, Soldaten und Bauern am meisten. Deshalb schicken die Kommunisten damals Millionen Jugendliche aufs Land, damit die von den Bauern lernen. Auch den Vater von Cui Mu.
Und dort, ich glaube, er erzählt mir heutzutage immer noch mal so, die Dorfbewohner hat ihn eine Frage gestellt, ey, gibt's bei euch in Shanghai, wir haben gehört, es gibt immer Straßenlaterne. Deswegen braucht ihr keinen Mond. Gibt es überhaupt einen Mond in Shanghai?
Der Mond als die Lichtquelle. Und das in den 60er, 70er Jahren. So war der Standard auf dem Land in weiten Teilen Chinas.
Also das ist richtig, richtig primitiv und dann die Dorfbewohner meistens analphabetisch. Mein Vater hat auch mal so ein selbstgebautes Radiogerät und das für die Dorfbewohner wie ein Zauberkiste.
Damit ist der Vater von Cui Mu der Star. Die Dorfbewohner versammeln sich um ihn und er muss das Zauberding anstellen. Ganz wichtig in dem Dorf.
Der größte Gegner ist ja die Langeweile. Weil plötzlich auf ländlicher Region keine Zeit haben.
Wenn man so viel Zeit hat, dann träumt man von einem besseren Leben. Aber man lernt auch, ich muss mich unterordnen. Denn die Jugendlichen dort, die dürfen nicht einfach zurück nach Hause. Die müssen dort bleiben, um zu besseren Menschen zu werden. Nicht sie selbst zählen, sondern das große Ganze. Und dafür muss sich jeder anstrengen. Chiku, sagen die Chinesen oft, wenn es hart kommt. In etwa übersetzt, schluck den Schmerz runter. 1976 kommt ein neuer Mann an die Macht, Deng Xiaoping. Er sieht, wie die Chinesen hungern und wie rückständig sein Land ist. Er will das ändern. Deng Xiaoping beendet die Kampagnen, holt die Jugendlichen vom Land zurück, lässt Wettbewerb zu. Geld verdienen ist plötzlich sogar erwünscht. Für Ren Zhengfei ist das seine Chance. Er, der gerade noch Außenseiter war, als Bildungsbürgertumskind, der immer technische Bücher liest, der hat jetzt eine Chance.
Wir werden endlich von diesem Land anerkannt. Wir sind die Söhne dieses Landes.
Dazugehören ist wichtig, Stärke, das Militär, auch im kommunistischen China. Und genau dort, beim Militär, bekommt Ren Zhengfei seinen ersten Job. Er bekommt ihn zugewiesen vom Staat. Damals kannst du nämlich nicht selbst wählen. Der Staat schickt Ren Zhengfei in eine geheime Fabrik, die Kampfjets herstellt. Die Fabrik liegt versteckt in den Bergen in Südwestchina. Das Militär. Da fällt mir sofort das chinesische Fernsehen ein. Weil, als ich dort gelebt habe, da liefen jeden Tag rauf und runter Kriegssoaps in Endlosschleife. Tapfere kommunistische Kämpfer im Zweiten Weltkrieg, die den japanischen Angreifern auf die Mütze geben. Blutige Schlachten, Bomben, Geschrei von Verwundeten, jeden Tag. Als Chinese wächst man damit auf, irgendwie ständig im Kampf zu stehen. Gegen Feinde von außen und von innen. Ich frag mich, ob das so gut ist, aber für Chinesen ist es normal. Sie sehen ihr Militär sehr positiv. Schon allein, weil Soldaten in der reinen Lehre der Kommunisten eben zu den wichtigsten Gruppen gehören. Aber auch, weil Militär Karrierechancen bietet.
Ich hatte in der Volksbefreiungsarmee einen sehr niedrigen Dienstrang.
Was genau hat Ren aber dort gemacht? Unklar. Das hat er in dem Interview mit der BBC nicht gesagt. Aber er betonte, Huawei habe nichts mit der Volksbefreiungsarmee zu tun. Seine Vergangenheit beim Militär ist aber genau das, was bis heute viele misstrauisch macht. Huawei ist eine von 120 chinesischen Firmen, die auf einer Liste des US-Verteidigungsministeriums steht. Für die Amerikaner zumindest haben diese Firmen eine enge Beziehung zum Militär. Was wir wissen ist, während Ren Zhengfei beim Militär ist, fällt sein technisches Talent auf. Er ist begabt, will Erfinder werden. Und 1977 macht er seine erste Erfindung, einen Luftdruckgenerator. Er ist erst 33. Ren wird zu Chinas erstem Technologiekongress eingeladen. Und auch hier zeigt sich, wie sich der Wind gedreht hat in China. Deng Xiaoping persönlich feuert die Wissenschaftler an.
Deng Xiaoping sagte in seiner Rede, unsere aufregende Zukunft donnert heran. Wir sind keine eigenwilligen Intellektuellen mehr.
Dass sich Ren Zhengfei in der ARD-Doku so genau erinnert, zeigt, das muss der Wendepunkt gewesen sein. Wissenschaftler gelten wieder was. Er und seine Familie sind nicht länger schlechte Gesellschaft. Für Ren Zhengfei bringt dieser Kongress noch was. Er beeindruckt wichtige Leute so sehr, dass sie ihn für die Aufnahme in die Kommunistische Partei vorschlagen. Und er wird tatsächlich aufgenommen. Dazu muss man wissen, in China ist das so etwas wie ein Ritterschlag. Denn die KP steht über dem Gesetz. Sie ist ein exklusiver Club, in den man nicht einfach so reinkommt. Es gibt Wartelisten, langwierige Aufnahmeverfahren, Probezeiten und du brauchst auch Bürgen. Wer dort drin ist, der hat seine Ausgangsposition für eine Karriere entscheidend verbessert. Totale Loyalität ist oberstes Gebot. Nimmt die KP, die Regierung in Peking, heute Einfluss auf Huawei? Das ist ja eine der Fragen, um die es mir in diesem Podcast geht. Wir gehen jetzt noch mal tiefer in diese Zeit, weil sie sehr wichtig ist. In diese Zeit des ersten wirtschaftlichen Aufschwungs, man kann sogar sagen, als das chinesische Wirtschaftswunder beginnt. Diese Zeit hat auch die Familie von Cui Mu entscheidend geprägt. Deswegen gehen wir noch mal zu ihm zurück und zu seinem Vater, der von seinem Einsatz bei den Bauern zurück ist. Er darf Mathe studieren, heiratet eine junge Frau, die Medizin studiert hat. Und dann teilt der Staat den beiden Arbeitsstellen bei Shanghai Shehua zu. Das ist eine riesige Chemiefabrik.
Das ist eine Satellitenstadt. Das ist so wie etwa wie Leverkusen. In Leverkusen gibt es nichts anderes als Bayer AG. Und dann in meiner Satellitenstadt gibt es auch mal so nichts anderes als dieser riesengroße Petrochemiekonzern.
Das Leben im kommunistischen China, das bedeutet viele Jahrzehnte lang, dass du wichtige Entscheidungen für dein Leben gar nicht selbst treffen kannst, sondern dass die Regierung das für dich macht. Und so haben auch Cui Mus Eltern eine zugeteilte Arbeit. Und dann noch in einer Satellitenstadt.
Die beste Viertel in Shanghai überhaupt. Strom, also okay, Strom gibt es sowieso überall. Ne? Aber Gas und Telefon, also in der Satellitenstadt, wo die große Chemiefabrik ist, das ist diejenigen, die im Stadtzentrum wohnten, die gucken uns ziemlich neidisch.
Der Gegensatz ist enorm. Viele in den alten, verwinkelten Vierteln mit winzig kleinen Häuschen haben nicht mal fließendes Wasser oder Toiletten.
Meine Opa, Omas, also die waren damals immer noch mal so im Zentrum. Und wenn man zum Beispiel so ein elektrischer Wasserkocher und Kühlschrank gleichzeitig einschalten, dann brennt so die Sicherung durch.
Dem ehrgeizigen Shanghaier Bürgermeister passt das alles nicht. Der Mann heißt Zhu Rongji. Sein Slogan, Cui Mu, kennt ihn noch heute auswendig.
Ein Jahr ein neues Bild und 3 Jahre, dann muss total anders sein.
Viel Tempo, ne?
Viel Tempo und überall wird abgerissen, neu gebaut. Jeder hoffte sich auf diese Abriss, weil dann kriegst du endlich mal so die neue Wohnung. Zumal die Wohnungen musste man damals noch nicht kaufen.
Cui Mu lacht, als er mir das erzählt. Hier kommt das Lebensgefühl rüber, der ganze Aufbruch in China. Bescheidener Wohlstand, das ist jetzt das Motto. Die Chinesen wollen ihr Leben genießen. Endlich Komfort, nicht mehr länger jeden Tag kämpfen müssen.
Da haben wir alle wahrgenommen, dass das Leben sich schnell verbessern sollte, selbstverständlich war. Man hat so diese Wahrnehmung ganz fest im Kopf.
Ich frage mich, was Cui Mu da sagt. Kann ich das auf den Gründer von Huawei übertragen, auf Ren Zhengfei?
Damals in den 1980er Jahren, als ich nach Shenzhen kam, stellte ich fest, dass ich überhaupt nicht an das System der Marktwirtschaft angepasst war. Denn wir waren vom Militär in die Marktwirtschaft gewechselt. Wir dachten noch traditionell.
Ren Zhengfei soll für einen Staatskonzern den Hafen von Shenzhen für die Ölförderung ausbauen. Beim Militär hat Ren Zhengfei nur gemacht, was man ihm befohlen hat. In seinem Leben jetzt ist alles sehr neu.
Die Gesellschaft hatte sich verändert. Aber uns war es unangenehm, dass wir Geld verdienen mussten.
Das Geldverdienen ist eine Welt, in der er sich nicht auskennt. Er kriegt damals ein Angebot, Fernsehgeräte für seine Firma. Er kauft sie ein, zahlt dafür, aber am Ende kommen keine Fernseher an. Er hat das Geld der Firma ausgegeben und nichts dafür bekommen. Er hat versagt und wird gefeuert. Aber Ren Zhengfei lernt offenbar schnell und er nutzt seine Chancen. Die Regierung bringt ein Pilotprogramm namens Minjian heraus. Pop-up-Firmen, ein Experiment, nur erlaubt in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen. Und Ren Zhengfei beschließt, da mache ich mit. Er gründet am 15. September 1987 eine Firma mit dem Namen Huawei. Der Name ist schwer übersetzbar. Man kann die zwei Silben in etwa so zusammenfügen: China kann was. Da ist ein Typ, der gefeuert wird, weil er sich gutgläubig was aufschwatzen lässt. Und ausgerechnet der gründet ein Unternehmen? Ja, ausgerechnet der. Es gibt viele solche Geschichten in China. Ren sucht sich 5 Investoren, Techniker wie er, die aber schon mehr Erfahrung mit Geld verdienen haben. Zuerst hat Huawei keine eigenen Produkte, sondern verkauft Feuermelder und einfache Telefonanlagen.
Als ich begann, veränderte sich die Kommunikationsindustrie gerade enorm. Wir hatten eigentlich keine Telefone, nur solche mit Handkurbel, wie in alten Filmen. Huawei begann, indem wir simple Ausrüstungen für ländliche Gegenden hergestellt haben. Alles, was wir verdienten, haben wir sofort wieder investiert.
Das erzählt Ren in einem Interview mit der BBC. Die Zentrale von Huawei liegt in einem Gebäude von Rens vorherigem Arbeitgeber. Auf der Visitenkarte von Ren steht Huawei, Stockwerke 8 und 9. Aber es gibt keinen 9. Stock. Erste Besucher sind verwirrt, müssen suchen. Sie steigen in dem Gebäude hoch bis aufs Dach. Und dort auf dem Dach gibt es ein schäbiges Gebilde, ein bisschen wie ein Gewächshaus. Das ist das Büro von Huawei. Aber das wird sich bald ändern.
Ich bin ein ehrgeiziger Mann. Wenn sich jemand auf eine Sache konzentriert, wird er erfolgreich sein. Wenn ich mich auf die Schweinezucht konzentriert hätte, wäre ich Schweineexperte geworden. Wenn ich mich auf Tofu konzentriert hätte, wäre ich der König des Tofu geworden. Unglücklicherweise habe ich mich auf Kommunikation konzentriert. Eine Riesenherausforderung.
Was Ren Zhengfei dem Reporter der BBC da sagt, genau das ist es. Ehrgeiz ohne Grenzen. Erfolg haben wollen, egal mit was. Ich würde es mal nennen, das Prinzip China. Aber wir müssen auch über einen Tag sprechen, der China so geprägt hat wie kaum ein anderer. 1989 demonstrieren Studenten in Peking für mehr Freiheit und für Demokratie. Die Armee reagiert brutal. Sie schießt. Das Rote Kreuz schätzt, dass etwa 3000 Menschen umkommen. Das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Es darf in China nicht thematisiert werden. Auch in Shenzhen gehen damals Tausende auf die Straße, verlangen Meinungsfreiheit. Auf der Seite der Demokratiebewegung sind nicht nur Studenten, sondern auch Firmenchefs. Einige müssen sogar fliehen aus China und schaffen es gerade so zu entkommen. Ich habe folgendes Zitat in einem Buch über Huawei gelesen. Es stammt aus einer offiziellen Mitteilung der Firma.
Die Firma verlangt von jedem Mitarbeiter, das Mutterland zu lieben. Niemals und nirgendwo darfst du etwas tun, das die Nation enttäuscht.
Das kann man als Warnung an alle verstehen, von Ren Zhengfei an seine Mitarbeiter. Seid linientreu, genau wie er. In den 80ern sind große westliche Telekomfirmen scharf auf den riesigen chinesischen Markt. Die Regierung in Peking lässt sie zwar einsteigen, aber wie bei den Autobauern unter der Bedingung, dass sie mit chinesischen Firmen zusammenarbeiten, damit die technologisch auf- und hoffentlich irgendwann mal überholen. Das ist das Grundprinzip in China. Auch eine privat geführte Firma wie Huawei passt genau in diese Politik, weil ihr Gründer sieht Chancen überall.
Wenn die Lichter im Westen ausgehen, scheinen sie noch im Osten. Und wenn es im Norden dunkel wird, ist da noch der Süden.
Das China der 90er. Huawei setzt sich immer mehr als Ausrüster von Telefonanlagen durch, verkauft mehr und mehr. Zunächst fällt das kaum auf. So eine Telefonanlage, wer weiß schon, von welcher Firma da die Teile kommen. Hätte ich in Deutschland jedenfalls nicht gewusst. Aber wie ist das in China? Die Frage stelle ich dem, der es wissen muss, meinem Kollegen Cui Mu. Und der muss erst mal überlegen. Es dauert ein bisschen.
Ich glaube, damals habe ich mal so den Huawei-Namen, also Ende 90er, Anfang 0er Jahren, kaum gehört. War definitiv nicht so präsent wie heutzutage.
Also keine Stores, keine Handys. Wie sollte Cui Mu wissen, dass es diese Firma gab?
Das ist ungefähr meine Uni-Zeit. Und da weiß, okay, das ist so eine Firma, die wächst rasant gerade jetzt.
Aber wirklich aufmerksam wird Cui Mu erst, als er Folgendes hört.
Gerüchte, dass die Leute in Huawei besonders gutes Geld verdienen können.
Sowas spricht sich schnell rum, vor allem bei Cui Mu und seinen Freunden. Denn das sind keine normalen Jugendlichen aus Shanghai. Er geht auf eine Eliteschule, weil er so gut ist in Mathe und Physik.
Da wurden wir extra geschult für Mathe-Olympia, Physik-Olympia, Chemie-Olympia.
Und hier kommt die Verbindung zu Huawei. Solche Superhirne in Mathe und Physik, genau solche Leute sucht Huawei. Ganz gezielt sogar mit Talentscouts, die von den Unis die Besten holen.
Einige sind später tatsächlich nach dem Promovieren tatsächlich bei Huawei gelandet.
Cui Mu hat vor unserem Gespräch extra in China angerufen bei seinen Freunden von früher. Er wollte sicherstellen, dass er sich richtig erinnert. Aber was Huawei angeht, da sind die Erinnerungen nicht nur positiv. Huawei ist in den 90ern nämlich nicht nur schnell immer erfolgreicher, sondern auch umstritten. Es ist eine Zeit, in der die Chinesen noch durchaus kritisch sein können und untereinander diskutieren. Kritik üben die Chinesen zum Beispiel daran.
Diese notorische 996-Modelle.
996. Zahlencodes wie der hier tauchen in China gern mal auf, wenn die Leute heftig diskutieren. Was ist dieses 996-Modell?
Also das heißt, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche arbeiten. So ungefähr 70 Stunden der Woche.
Wenn man das so hört, ist man natürlich hier in Deutschland, da werden die Augen groß.
In China damals auch.
Ich habe Carsten Sens mit der Zahl konfrontiert. 996. Er sagt, dies sei ihm unbekannt. In China werde heute an 5 Wochentagen von 9 bis 18 Uhr gearbeitet. Huawei zähle in chinesischen Rankings zu den beliebtesten Arbeitgebern. Und der Einfluss der Mitarbeiter sei intern groß, weil die Mitarbeiter über Aktien Miteigentümer sind. Für die Freunde von Cui Mu ist Huawei damals attraktiv, auch wegen gut bezahlter Überstunden.
Da hat man plötzlich mal so dickes Geld in der Hand. Ne? Und heutzutage würden sie, also zum Beispiel der Typ, der sagt mir, ja, man hat das Glück, Geld zu verdienen, aber nicht mal so das Glück, Geld auszugeben. Weil man keine Freizeit hat. Ja.
Der Druck scheint also ziemlich hoch zu sein bei Huawei, als Cui Mus Freunde in den Nullerjahren ins Arbeitsleben einsteigen.
Und deswegen ist es so, im Büro, in der Abteilung, wären fast jeder dein Gegner. So ungefähr unter dieser Atmosphäre, ne?
Eigentlich sind die Chinesen so eine Atmosphäre schon aus der Schule gewohnt. Da herrscht ein brutaler Konkurrenzkampf um die besten Noten. Denn nur mit Bestnoten kommt man auf gute Unis und von dort hoffentlich zu einem guten Job. Eine Begleiterscheinung in einem Land mit einfach wahnsinnig vielen Menschen. China kommt voran, Huawei kommt voran, eröffnet Büros in vielen Ländern, baut Telefonleitungen selbst in Kriegsgebieten wie dem Irak, verlegt Unterseekabel, hilft dabei, dass China in rasend kurzer Zeit Internet bekommt. Diese radikale Geschwindigkeit, die Fortschritt bringt, der junge Cui Mu spürt sie damals ganz deutlich.
Plötzlich ist Internet für jeder da, und zwar auch mal so günstig. Und dann plötzlich ist es so DSL-Breitband, so Anfang 0er Jahre, so 2003, 2002, 2003, plötzlich. Das ist so die wahre Symbole für jede normale Leute, weil das kann man sofort spüren. Dein Leben ist sofort um ein kleines Stückchen besser. Das ist es so.
Das fühlt sich gut an und macht stolz.
Ich glaube nicht nur wir, also alle alle in China sind ein bisschen beeindruckt von dieser Erfolgsgeschichte.
Diese Erfolgsgeschichte von Firmen wie Huawei, die Symbole sind für besseres Leben. Jetzt tauchen auch bei ihm daheim Handys von Huawei auf. Seine Eltern kaufen sich welche und sind zufrieden.
Super. Ja. Jedenfalls, also Huawei war damals, also anders als andere chinesische Marke, macht Huawei nicht so billige Sachen.
Also kein billiger Schrott. Während Cui Mus Freunde Mathe und Physik studieren, um für Huawei zu arbeiten, geht er einen anderen Weg. 2012 zieht er nach Deutschland, wird Journalist. Diese Zeit ist für Huawei ein heftiger schwarzer Schwan-Moment. In mehreren Ländern kommen erste Vorwürfe hoch. In Deutschland zum Beispiel meldet sich ein Hacker. Er warnt auf Kongressen die ganze Community. Achtung, passt auf bei Huawei-Produkten. Es geht um verschiedene Sicherheitslücken, über die Hacker Huawei-Computer sehr leicht kontrollieren könnten.
Actually, with so many carriers having Huawei operate their networks, I would be more concerned about the network management systems and the remote access to them and everything that comes after that.
Der Mann heißt FX Lindner. Sein Vortrag an die Community ist heute noch im Netz. Ich bin damals nach 6 Jahren Shanghai gerade aus China zurück und höre von seinen Warnungen. Ich kontaktiere FX Lindner und wir treffen uns in Berlin. Er hat dort eine Firma für Cybersicherheit, ein Loft in einem Berliner Altbau, Klinkersteinfassade, Großraumbüro, ziemlich schick.
Man sucht ja eigentlich erstmal primär nach Software-Schwachstellen. Das sind schlicht und ergreifend Programmierfehler, die man dann ausnutzen kann, um die Kontrolle über so ein Gerät zu erlangen. Und da fanden wir dann halt Fehler, wie sie eigentlich seit den 90er Jahren nicht mehr vorkommen.
Deutschland ist 2012 nicht das einzige Land, in dem über Huawei diskutiert wird. Weltweit geht es um mögliche Sicherheitsrisiken wie Spionage und Sabotage. Die Vorwürfe, die gehen bis hoch in die Spitzenpolitik. Ist es gefährlich für unsere nationale Sicherheit, wenn wir Technologie von Huawei verwenden? Erste Staaten ziehen Konsequenzen. Die Australier verweigern Huawei 2012 sogar auch nur ein Angebot für den Breitbandausbau abzugeben. Später verbietet die australische Regierung ihren Telekom-Anbietern, fürs neue 5G-Netz Teile von Huawei zu verwenden.
Rekindle relations with China are back on shaky ground tonight.
Anonymity is a hacker's most important asset.
We see a Chinese state-sponsored entity undertaking cyber attacks in
Für Huawei muss das ein Schock gewesen sein. Die Firma bemüht sich um Schadensbegrenzung. Sie will offen auftreten. Jedenfalls offener als alle anderen chinesischen Firmen. Huawei bietet Journalisten an, die Firmenzentrale in Shenzhen zu besuchen. Ich bekomme auch so ein Angebot und reise 2013 hin. Scheinbar will Huawei Misstrauen zerstreuen. Und die Firma versucht das unter anderem mit einem Mann, der für absolutes Vertrauen steht. John Suffolk. Der war nämlich vorher Sicherheitschef der britischen Regierung. Und jetzt ist er Sicherheitschef von Huawei.
We have a model known as ABC. Assume nothing, believe no one, check everything.
Das ist die Einstellung von John Suffolk. Nichts voraussetzen, niemandem glauben, alles überprüfen. Als ich ihn damals in Shenzhen treffe, sitzt mir ein unauffälliger, grauhaariger Typ mit Brille gegenüber. Er soll mir und anderen Journalisten klarmachen, niemand muss Angst vor Huawei haben.
Huawei hat in Großbritannien ein Zentrum zur Prüfung von Cybersicherheit eingerichtet. Das gehört Huawei. Es berichtet an mich. Aber es wird vom britischen Geheimdienst GCHQ kontrolliert. Wir sind wahrscheinlich die Firma weltweit, die am meisten durchstöbert und überprüft wird.
Solche Labore errichtet Huawei später auch in anderen Ländern. Das Prinzip? Die Firma legt darin ihre Technik offen. Für Experten der jeweiligen Regierungen, die alles überprüfen können. Aber trotz britischem Sicherheitschef, trotz dieser Maßnahmen, die Vorwürfe gegen Huawei, die hören nicht auf. Im Gegenteil. Es wird richtig persönlich.
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das damals war. Wenn ich mich richtig erinnere, war es der 1.12.2018 und ich bin da morgens aufgewacht und habe, wie so häufig morgens, als erstes auf mein Handy geguckt. Jetzt für mich persönlich durchaus auch ein Schock.
Das ist Carsten Senz, der Pressechef von Huawei.
After Chinese telecoms giant Huawei CFO Meng Wanzhou was arrested while changing planes in Vancouver December 1st at the request of the U.S.
Die Geschichte ist groß in den Fernsehnachrichten in den USA und Kanada. Es geht um die Tochter von Ren Zhengfei. Meng Wanzhou heißt sie. Sie ist 46 und die Finanzchefin von Huawei. Und sie ist in Vancouver am Flughafen festgenommen worden. Worum geht es? Die Vorwürfe an Huawei? Bankbetrug, Geldwäsche, Verletzung von US-Sanktionen gegen den Iran. Und Meng Wanzhou soll als Finanzchefin dafür verantwortlich sein. Die USA fordern von Kanada, Meng an sie auszuliefern. Sie hat ein Haus in Vancouver. Kanada weigert sich auszuliefern, aber die Behörden beginnen zu ermitteln. Meng Wanzhou wird unter Hausarrest gestellt.
The markets in Asia and the US falling sharply on news that a top Chinese executive has been arrested in Canada. Her name is Sabrina Meng. She is a CFO of the Chinese.
Sie muss eine Fußfessel tragen. Die Fußfessel, die Meng tragen muss, geht in China viral. Sie wird als Zeichen gesehen, dass China vom Westen unterdrückt wird. Die Nation versammelt sich hinter Huawei. Viele fragen sich, woher kommen jetzt plötzlich solche neuen Vorwürfe? Geht es in Wahrheit um was ganz anderes? Wollen die USA hier einen Konkurrenten platt machen? Der mächtigste Mann der Welt schießt sich gerade auf Huawei ein.
It's an unsafe security risk. It's a big security risk.
Die Festnahme unserer CFO in Kanada, das war so ein bisschen der Startpunkt für eine Reihe von Sanktionen, die dann in den folgenden 24 Monaten von amerikanischer Seite gegen uns gefahren wurden.
US-Präsident Donald Trump entscheidet damals, ab Mitte 2019 dürfen amerikanische Komponenten, vor allem Mikrochips, nicht mehr an Huawei geliefert werden. Zu diesem Zeitpunkt führt Huawei weltweit im Geschäft mit Handys, neben Apple und Samsung. Damit bricht ein großer Teil der Lieferkette für Huawei zusammen. Das ist es, das plötzliche, unvorhergesehene Ereignis, das den ganzen Milliardenkonzern bedroht. Die Urangst von Ren Zhengfei. Der Umsatz von Huawei in der Welt bricht um etwa ein Drittel ein.
We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei.
Und dieser Moment, als seine Tochter mit Fußfessel in Kanada festsitzt und sein Geschäft den Bach runtergeht, da entscheidet sich Ren Zhengfei zu reden. Der Mann, der bisher zumindest für Medien so etwas wie ein Phantom war, der geht jetzt in die Offensive. Ren Zhengfei gibt Interviews, eins nach dem anderen. Zum Beispiel für die ARD. Er geht zum Gegenangriff über.
Wie könnte ich die Sicherheit der USA bedrohen? Für unser Unternehmen bedeutet das aber nicht das Ende. Ich habe gesehen, dass amerikanische Abgeordnete sagen, Huawei sei erledigt, alles sei vorbei. Ich sage euch, das ist nicht genug, um uns fertig zu machen.
Alles, was ihr in diesem Podcast von Ren Zhengfei selbst hört, stammt aus dieser Zeit. Von Interviews mit englischen Medien und auch aus eben dieser ARD-Fernsehdoku. Ren versucht jetzt sogar, Trump direkt anzusprechen. Einerseits lobt er ihn als starken Präsidenten, andererseits droht er ihm, ihr kriegt uns nicht klein. Und immer sagt er, die Vorwürfe, die stimmen nicht. Und ja, man kann tatsächlich fragen, was die Spionage angeht zum Beispiel, wo sind denn die Beweise? Das frage nicht nur ich, sondern auch einige US-Konzerne. Die sehen nämlich ihr eigenes Geschäft bedroht. Auf Millionen von Huawei-Handys läuft ja Android von Google. Und auf den Laptops von Huawei läuft Microsoft Windows. Noch. Deswegen fragen die Chefs der US-Konzerne bei ihrer Regierung nach, stimmt es überhaupt, was ihr Huawei vorwirft? Bedroht uns die chinesische Technologie wirklich? Und die Antwort der Regierungsbeamten an die Chefs von Google und Microsoft lautet sinngemäß: Wenn ihr wüsstet, was wir wissen, würdet ihr uns zustimmen. Belastbare Beweise sind das nicht. Trump gegen Huawei, der US-Präsident gegen einen Tech-Konzern. So scheint es damals zu sein. Aber es ist mehr. Das merkt man schon kurz nachdem Rens Tochter in Kanada festgesetzt wird. Da nehmen die chinesischen Behörden zwei Kanadier fest.
Mr. Kovrig and Mr. Spavor are charged with stealing state secrets. They were detained shortly after Canada arrested senior Huawei executive Meng Wanzhou in what Canada calls a retaliatory move.
Der Vorwurf: Spionage. Eine klare Retourkutsche, also China gegen Nordamerika. Aber anders als Meng Wanzhou sitzen die Kanadier in China nicht im eigenen Haus fest mit Fußfessel. Sie sitzen in chinesischen Gefängnissen. Teils über Monate ohne Zugang zur Außenwelt. Teils in Zellen, wo das Licht nie ausgeht. Es wird 3 Jahre brauchen und einen neuen US-Präsidenten, bis es in dieser Affäre den entscheidenden Schritt weitergeht. Dann darf Meng Wanzhou ausreisen. Raus aus dem Hausarrest in Kanada nach China. Das Staatsfernsehen CCTV hält den Moment fest, als Meng am Flughafen in Shenzhen ankommt. China, ich bin zurück, sagt sie. Es ist der 24. September 2021. Am selben Tag wird den Kanadiern die Heimreise aus China erlaubt. Ein Deal zwischen Xi Jinping und Joe Biden, von Präsident zu Präsident, macht es möglich. Aber Huawei bleibt auf der schwarzen Liste. Das heißt, kein Huawei mehr in amerikanischen Telekommunikationsnetzen. Kein Hightech made in USA in Huawei-Geräten. Und der Handymarkt USA ist kaputt für Huawei, seit das Betriebssystem Android auf denen nicht mehr läuft. Das Tech-Imperium muss sich komplett neu erfinden. Und das tut es. Huawei drängt auf andere Märkte. Nach Europa. Zu uns. Wie Huawei das macht und dabei die Polizei auf den Plan ruft, das hört ihr in der nächsten Folge von China Games, das Imperium Huawei. Das ist China Games, das Imperium Huawei. Ein Podcast von Astrid Freieisen. Redaktion Birgit Frank, Stefan Meining und Andrea Kister. Regie Ron Schickler. Ton und Technik Tim Höfer. Distribution Kerstin Ammermann und Pola Natusius. Grafik Luzi Priller. Projektkoordination Florian Nöbauer. Redaktion 11KM Stories Christiane Glass und Jasmin Klofter. China Games ist eine Produktion des BR für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politikmagazins Report München findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Und weil wir gerade über mächtige Menschen reden, kann Deutschland Putin für Kriegsverbrechen in der Ukraine anklagen? Die neue Staffel des Podcasts Die Entscheidung fragt sich genau das. Es geht um die Macht internationaler Strafverfolgung und um die Menschen, die gerade dabei sind, Beweise zu sammeln für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Für den Tag X, an dem einer der mächtigsten Männer der Welt tatsächlich vor Gericht stehen könnte. Es geht also um Macht, Gerechtigkeit und die Frage, wie weit reicht das Recht? Ihr findet die Entscheidung in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Der Link ist in den Shownotes.